Well, who do you think is your favorite princess?
You, yeah.
Oh. Ich bin Miriam Dawood-Wandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.
Und ich glaube schon, dass es auch eine gewisse Abschreckung darstellt, wenn ich weiß, ich werde jetzt immer gefilmt. Und das finde ich eigentlich eher schwierig im Verhältnis zwischen Bürgerinnen und Bürger und der Polizei.
Diskussionen über Bodycams, 25 Jahre Netflix und Abnehmen ohne Sport. Die Woche war heiß und voll mit spannenden Themen.
Über die reden wir heute in unserem Aufwacher-Wochenrückblick. Herzlich willkommen.
Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In der Woche bekommt ihr bei uns im Aufwacher News und Hintergründe ganz kompakt in 15 Minuten. Am Samstag nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit und schauen auf die Woche in NRW. Und wenn euch unser Wochenrückblick gefällt, dann macht gerne Werbung für uns bei euren Freunden, bei euren Bekannten, bei euren Kollegen. Wir haben durchaus noch Platz hier im Zuschauerraum. Und ich muss aber sagen, Michael, ich habe mir mal die Zahlen angeguckt. Dieser Wochenrückblick kommt ganz gut an.
Das ist doch sehr gut. Meine Nachbarn werden das nicht hören. Meine Nachbarn haben nämlich anderes zu tun. Die ganze Woche lang gibt es Ehekrise nebenan. Hast du es schon mal gehabt, wenn man Nachbarn hat, die sich sehr laut streiten und immer wenn ich auf der Terrasse sitze, fliegen die Fetzen. Ich verteile inzwischen Punkte für sie und ihn, weil ich immer denke, so, mal gucken, wer jetzt heute punktet. Irgendwann nervt's natürlich, aber da fliegen richtig die Fetzen. Ich bin gespannt, wann die Scheidung kommt.
Krass. Ja, ich ehrlich gesagt, ich wünschte, ich hätte Nachbarn, die mal ein bisschen Entertainment liefern, aber ist nicht so.
Ja, dann komm hier, das ist genug Entertainment. Ich möchte gar nicht ins Detail gehen. Ich weiß alles über diese Ehe. Ich weiß auch über die gesamten Probleme Bescheid, aber das ist nichts für den Podcast.
Okay, dann lassen wir das besser weg und reden vielleicht über andere Dinge in unserem Wochenrückblick, die NRW betreffen. Und als erstes reden wir mal über das Thema, was diese Woche meist geklickt war.
Meist geklickt.
Es geht leider mal wieder um einen Unfall. Wir hatten in den letzten Wochen immer vermehrt schon in der Rubrik meist geklickt, eher schlimmere Meldungen der Woche. Und diesmal geht es wieder um einen Unfall. In Düsseldorf-Benrath ist der passiert. Eine Schülergruppe, nennen wir es mal. Es war eine kleinere Gruppe mit 11- und 12-Jährigen. Und ein Vater sind da bei Grün über die Straße gelaufen. Und es war eigentlich ein schöner Sommertag. Dann kam ein Autofahrer. Er fuhr auch noch ein Mercedes-AMG, also eine sehr aufgemotzte Karre. Das ist aber eigentlich in diesem Zusammenhang nicht ganz so wichtig. Und das Auto hat ein anderes Auto überholt, dabei die rote Ampel übersehen, weil die Sonne wohl tief stand und 4 Kinder sind dabei verletzt worden. Also wirklich schlimme Geschichte, weil es halt wirklich, die Kinder hatten grün und da macht man sich keine großen Gedanken. Und weil der Autofahrer sehr schnell irgendwo hin wollte und einfach sämtliche Regeln missachtet hat, kam es leider zu diesem Unfall und das hat euch sehr interessiert in dieser Woche.
What der Woche?
Ja, die Frage, die sich langsam stellt, ist ja, was machen wir eigentlich ab dem 20. November? Denn, lieber Michael, dann beginnt ja wieder die Fußball-Weltmeisterschaft. Warum, um Gottes Willen, findet sie im November statt? Naja, weil sie im schönen, aber auch recht heißen Katar ausgetragen wird. Und dort ist es im Sommer wirklich, wirklich zu heiß, um dort Fußball zu spielen. Deswegen hat man sich auf den November verlegt. Da ist es nur noch ein bisschen zu heiß, um dort Fußball zu spielen. Viele, viele Menschen irritiert das ganz extrem schon sehr, sehr lange, dass diese Weltmeisterschaft in dieses Land vergeben wurde. Es hat halt keine wirkliche Fußballtradition. Das ist ein Punkt. Also ne, war noch nie in irgendeiner Sorte Turnier wirklich groß vertreten, hat international noch nichts gerissen, aber ist jetzt natürlich mit dabei.
Wer kennt sie nicht, die Spielweise von Katar?
Ich habe meine Wikipedia-Artikel geguckt. Also beim Golf sind die Katari ganz, ganz groß. Aber ja, Fußball ist jetzt bislang nicht so ihr Fortune. Das kann sich natürlich jetzt noch ändern und die Fußballbegeisterung kann kommen. Aber ehrlich gesagt, das ist dann doch auch eher mit dem Holzhammer, muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt aber auch noch eine ganz andere Reihe von sehr viel schwerwiegenderen Punkten. Und eigentlich das, was am krassesten ist, sind die Menschenrechtsverletzungen, die dem Land vorgeworfen werden. Insbesondere, wenn es dabei darum geht, diese Spielstätten zu erbauen und alles, was so dazugehört, wenn man so eine WM austrägt, auch noch in einem Land, wo es bislang eigentlich keine Infrastruktur dafür gab. Man spricht da eigentlich von moderner Sklaverei, sowohl Medien als auch Menschenrechtsorganisationen haben das vielfach dokumentiert, dass dort Menschen aus anderen Ländern, aus Nepal, aus Indien, also gerade Länder, wo sehr wenig Geld ist und Menschen, die sehr arm sind, kommen eben nach Katar. Auch Nordkorea hat offensichtlich Arbeiter ausgeliehen, die werden dort, denen wird dort der Pass entzogen in vielen Fällen, dann werden sie unter menschenunwürdigen Bedingungen untergebracht, sie bekommen häufig keine Bezahlung, schlechte Verpflegung, müssen in der Sonne schuften, haben keine medizinische Versorgung und es hat eben auch schon sehr, sehr viele Todesfälle deswegen gegeben. Also eigentlich Umstände, wo man sagen muss, das hat mit dem fröhlichen Fußballfest nichts zu tun und daraus ziehen jetzt einige Wirte Konsequenzen, insbesondere in Düsseldorf, an vorderster Front der Chef von der Ratte-Mateng-Bar in der Düsseldorfer Altstadt. Der hat mit einem Plakat verkündet, dass er dieses Jahr auf Public Viewing verzichten will. Und uns hat er im Podcast erzählt, dass es ihm nicht leicht fällt, diese Entscheidung zu treffen.
Ja, wir sind ja total fußballbegeistert alle, ne? Also beziehungsweise Fortuna begeistert, was mit Fußball ja nicht immer was zu tun hat. Aber deshalb blutet uns auch das Herz, bin ich ganz ehrlich. Ne? Ich liebe eine WM zu gucken. Die vergangenen WM, die ich geguckt habe, da habe ich um 13 Uhr mittags in der Vorrunde Nigeria gegen den Iran gesehen oder sowas, keine Ahnung. Es ist auch ein Unterschied, ob ich das privat gucke und ob ich als Gastronom die WM kritisiert, damit Umsatz generiere, indem ich die Fußballspiele übertrage. Wir haben diese Entscheidung für uns getroffen. Ich würde niemandem auf den Finger zeigen, auf einen Gastronom, der es überträgt. Das ist deren Entscheidung und ist auch zu akzeptieren, finde ich.
Es gibt auch ein paar andere Kneipen, die tatsächlich in Düsseldorf mitmachen. Zack ist relativ bekannt. Das Birka Herz, also es gibt so eine ganze Reihe und ich denke mal, es wird auch irgendwie noch in anderen Städten diese Debatten geben. Manche sagen auch, manche Kneipen, nein, das ist Politik, da mischen wir uns nicht ein, wenn unsere Kunden, unsere Gäste das sehen wollen, dann zeigen wir das auch, aber es gibt eben dann doch diese Debatte darüber und ich finde, das ist auch ganz gut und richtig, dass wir die jetzt führen und schon mal darauf aufmerksam gemacht wird, dass das eben nicht so astrein ist mit dieser Weltmeisterschaft in Katar.
Ich kann mir das auch noch so gar nicht vorstellen, diese Weltmeisterschaft. Also ich weiß ich nicht, diese Winterdiskussion, klar, die führen wir ja irgendwie gefühlt schon seit Jahren, wie das wohl werden wird, WM im Winter, natürlich ist das anderes Fußball gucken, ob man das jetzt in der Kneipe, wenn es irgendwo übertragen wird oder ob man es zu Hause macht, das wird ganz komisch sein. Einige werden halt, ob sie es boykottieren zu Hause, da bin ich mir nicht sicher. Dafür ist, glaube ich, die Lust auf Fußball bei vielen dann einfach auch zu groß. Und sag mal, wenn wir mit Deutschland die Vorrunde bestehen, dann werden sowieso ganz viele gute Vorsätze über Bord geworfen, weil dann einfach die Lust auf Fußball und Fußball-WM, glaube ich, dann zu groß wird. Ich hatte aber selbst auch, ehrlich gesagt, noch nicht drüber nachgedacht, wie ich diese WM.
Haben viele nicht, aber ich finde es gut, dass die Debatte jetzt angestoßen wird.
Story der Woche.
Bevor wir zum nächsten Thema kommen, eine kurze Triggerwarnung. Es geht bei dem folgenden Thema auch um eine Selbsttötungsabsicht. Wenn es euch heute nicht so gut geht oder ihr generell auf dieses Thema sensibel reagiert, dann sucht euch vielleicht jemanden, mit dem ihr diesen Stelle im Podcast hört oder skippt einfach ein paar Minuten nach vorne.
In dieser Woche gab es eine außerordentliche Sitzung im NRW-Landtag. Innenminister Herbert Reul hat da den Parlamentariern über einen Polizeieinsatz in Dortmund berichtet, bei dem ein 16-Jähriger von Polizisten erschossen wurde. Es gab viele strittige Punkte. Auf einen wollen wir jetzt nochmal in diesem Wochenrückblick eingehen. Warum waren eigentlich die Bodycams bei diesem Einsatz ausgeschaltet?
Laut Innenminister Herbert Reul, der das eben in dieser außerordentlichen Sitzung gesagt hat, war das so, sie sollen nicht eingeschaltet sein, wenn die Privat- oder Intimsphäre Dritter verletzt werden könnte. Das steht so im Gesetz. Und weil der 16-Jährige, der dann getötet wurde, mit einem Messer am eigenen Bauch gedroht haben soll, sich umzubringen, so Reul, war das eben eine solche Situation, die einen sehr persönlichen Lebensbereich betrifft. Die Frage ist natürlich, die sich jetzt viele stellen, sollten nicht gerade in solchen Situationen Bodycams eingeschaltet bleiben? Wäre es nicht besser, wenn wir jetzt Aufnahmen von diesem Einsatz, um den es so viele Fragen gibt, haben? Dazu haben wir jetzt eine Gesprächspartnerin.
Verena Schäffer, lange Zeit innenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Landtag, mittlerweile Vorsitzende der Fraktion und auch bestens mit diesem Thema vertraut. Herzlich willkommen im Aufwacher-Podcast. Frau Schäffer, wozu sind Bodycams eigentlich gut?
Ich finde, was dagegen spricht, die Bodycam immer einzuschalten, ist natürlich, dass man damit eine Ausweitung der polizeilichen Videobeobachtung im öffentlichen Raum vornehmen würde. Das würde bedeuten, dass jede Polizeibeamtin, jeder Polizeibeamte, der eine Bodycam trägt und diese angeschaltet hat, immer, weil konsequent wäre dann ja sie immer eingeschaltet zu haben, es würde bedeuten, dass diese Polizeibeamtin, wie viele haben wir im Streifendienst? Ich würde jetzt mal schätzen, über 30.000. Da kann man sich ungefähr vorstellen, wie viel im öffentlichen Raum gefilmt wird. Und das möchte ich eigentlich nicht, auch aus Datenschutzgründen. Ich hielt das eigentlich auch für unverhältnismäßig, wenn alle Bürgerinnen und Bürger, immer wenn sie einen Polizeibeamten sehen, davon ausgehen müssten, dass sie gerade gefilmt werden. Das muss man sich gut überlegen, ob man das möchte und wie ansprechbar dann Polizeibeamtinnen und Beamten eigentlich für Bürgerinnen und Bürger noch sind.
Können Sie ein konkretes Beispiel nennen, wann das schädlich wäre, wenn die Bodycams immer eingeschaltet wären?
Naja, also ich möchte, dass Polizeibeamtinnen und Beamten ansprechbar sind. Also dass ich, wenn ich im öffentlichen Raum unterwegs bin und Polizisten treffe, ich mich einfach auch an sie wenden kann. Und ich glaube schon, dass es auch eine gewisse Abschreckung darstellt, wenn ich weiß, ich werde jetzt immer gefilmt. Und das finde ich eigentlich eher schwierig im Verhältnis zwischen Bürgerinnen und Bürger und der Polizei. Deshalb ist es halt keine einfache Diskussion. Ich verstehe aber auch diejenigen, die jetzt fragen, bei diesem konkreten Einsatz, warum war sie offenbar nicht eingeschaltet und würde uns das jetzt nicht bei der Aufklärung des Falls helfen? Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, was zeigt, dass Schnellschüsse gerade in der Innenpolitik nicht angebracht sind, sondern dass man die Debatten sehr sorgfältig führen muss und solche Entscheidungen auch sehr, sehr sorgfältig auch abwägen muss.
Ja, deswegen finde ich es auch gut, dass wir jetzt darüber noch mal ein bisschen in Ruhe reden. Die Begründung des Innenministers Herbert Reul war ja für die ausgeschaltete Bodycam, dass es sich um einen möglichen Suizidversuch gehandelt habe und dass das in den intimsten Lebensbereich eingreift. Also eine Situation ist, die sehr persönlich ist und deswegen eben er das eigentlich, wenn ich ihn richtig verstanden habe, richtig findet, dass sie eben ausgeschaltet. Zumindest ist das die Begründung. Ist das denn sinnvoll in einer Situation, wo klar ist, da will sich jemand selber möglicherweise Gewalt antun, dann nicht die Bodycam eingeschaltet zu haben? Denn das ist ja eine Abwägungsfrage letztendlich, ne? Also einerseits die Persönlichkeitsrechte, andererseits aber die Frage, brauchen wir nicht eigentlich hinterher eine Dokumentation, auch insbesondere dann, wenn es eben nicht zum Schlimmsten kommt, was da eigentlich genau passiert ist, die objektiver ist als Zeugenaussagen?
Also ich glaube, dass man das so generell gar nicht sagen kann. Also ich frage mich erstmal so ganz pauschal, was genau soll diese Bodycam jetzt daran ändern oder tun, wenn jemand einen Suizid begehen will? Also warum muss ich das jetzt dokumentieren? Also ich meine, im Normalfall oder im besten Fall ist es doch so, die Polizei wird hinzugerufen, da ist jemand, der Suizid begehen möchte und man spricht mit dieser Person und hält ihn davon ab. Und also die Frage ist, wie oft kommt es dann wirklich zu Gewalt und zu einer Auseinandersetzung und warum brauche ich diese Dokumentation? Also ich glaube, so pauschal kann man das Thema Suizide irgendwie gar nicht besprechen, muss man aber vielleicht auch gar nicht, sondern es ist aus meiner Sicht auch eine rechtliche Frage, vor allen Dingen eine rechtliche Frage und weniger eine politische Frage. Also im Gesetz, im Polizeigesetz zu den Bodycams ist ja ganz klar formuliert, dass eben der Kernbereich der privaten Lebensgestaltung nicht gefilmt werden darf. Wir haben das damals ins Gesetz geschrieben, gerade mit Blick auf Einsätze in Wohnungen, zum Beispiel häuslicher Gewalt. Weil Wohnungen sind ja ungefähr das Intimste und Privateste, was man hat. Und wo der Staat auch eben einfach nicht so einfach rein darf und Filmen eben noch mal problematischer ist und Videoaufzeichnungen zu machen. Und deshalb war uns das damals sehr wichtig, das auch so zu formulieren, weil auch das Grundgesetz uns ja den Schutz der Wohnung auch vorgibt. Genau, und ob man das jetzt beziehen kann auf Suizide, ich glaube, das muss man rechtlich wirklich klären und auch klären, wann gilt das wie. Also bei einem Suizid vielleicht in der Öffentlichkeit oder bei einem Suizidversuch in der Wohnung. Ich denke, da gibt es auch nochmal Unterschiede, die man klären muss. Aber ich glaube, es ist weniger eine politische Frage. Ich glaube, es ist vor allen Dingen auch eine verfassungsrechtliche Frage, die einfach geklärt werden muss.
Es ist ja so, dass das eine Kann-Vorschrift ist mit den Bodycams im Gesetz. Der Polizist kann sie einschalten, er muss es nicht. Und er kann auch im Einzelfall selber entscheiden, ob er sie einschaltet oder nicht. Ist das wirklich sinnvoll, dass das nicht generell bei bestimmten Einsätzen, vielleicht jetzt nicht bei allen, vorgegeben ist? Denn das ist natürlich auch eine Verantwortung, die der Polizist dann im Einzelfall hat.
Genau, aber aus der Logik heraus, wie wir damals das Gesetz gemacht haben, macht es total viel Sinn, dass es im Ermessensspielraum des Polizisten oder der Polizistin ist, weil es ja darum geht, die Bodycam einschalten zu können, wenn man von jemanden, also wenn Polizisten von jemanden angegriffen werden. Und es geht darum, Gewalt zu verhindern, also zu deeskalieren. Und dann macht es schon total viel Sinn, dass die Polizeibeamtinnen und Beamten selber entscheiden können, nutzen sie das Instrument dieser Bodycam oder eben auch nicht. Weil man muss eins auch sehr klar sagen, es gibt eine Studie zur Bodycam, die eben sagt, dass es Vorteile hat, im Sinne von Deeskalation sie einzuschalten. Also vor allem das Ankündigen ist halt wichtig. Es muss ja angekündigt werden. Das Gegenüber muss wissen, jetzt wird gefilmt. Und das führt eben oft dazu, dass dann halt abgelassen wird, dass es nicht weiter eskaliert. So. Und die Studie sagt aber auch, und das ist eben auch wichtig, dass es nur dann deeskalierend ist, wenn die Polizeibeamtinnen und Beamten gut geschult sind. Also wenn sie ansonsten ihr Verhalten nicht ändern aufgrund der Videoaufzeichnung, sondern sie weiter bei einer klaren Ansprache und solchen Dingen bleiben. Ansonsten kann die Bodycam auch den gegenteiligen Effekt haben und dazu führen, dass Polizeibeamtinnen und Beamte erst recht angegriffen werden.
Wie funktioniert das? Wieso werden Beamtinnen und Beamten gerade dann angegriffen, wenn sie die Bodycams eingeschaltet haben und sich dann falsch verhalten?
Weil es zu einer weiteren Eskalation führen kann. Also es kann sein, also die Polizeibeamtinnen und Beamten werden ja, und das ist ja gerade auch ein Diskussionspunkt, selber, also die, sie werden nicht gefilmt, weil die Bodycam tragen sie ja selber an der Uniform. Aber alles, was sie sagen, wird ja aufgezeichnet. Mhm. Und das wissen die ja auch. Mhm. Und ich glaube, jeder von uns weiß, dass wenn man vor einer Kamera steht oder vor einer von einem Mikrofon von einem steht, Mikrofon jedes sitzt, Wort genau. mitgezeichnet wird oder aufgezeichnet wird und jede Bewegung gefilmt wird. Wir alle, würde ich behaupten, verhalten uns ein bisschen anders, wenn wir wissen, es wird aufgezeichnet und es können später andere Leute angucken. Und das ist natürlich bei Polizeibeamtinnen und Beamten auch so. Und es gibt eben diese Studie, die sagt, es kann dazu führen, dass sich Polizistinnen und Polizisten zurückhaltender plötzlich äußern, also ihr Verhalten ändern, weil aufgezeichnet wird. Hm. Und das gerade führt dann offenbar dazu, ich kann Ihnen das jetzt nicht im Detail erklären, aber das führt offenbar zu, dass sie dann sogar eher Zielscheibe von Angriffen werden. Mhm. Deshalb ist es so wichtig, Polizeibeamtinnen und Beamten auch gut zu schulen, wenn sie die Bodycam nutzen wollen, damit sie ihr erlerntes Verhalten, was sie haben, was sie antrainiert haben, auch beibehalten, damit es wirklich zu diesem deeskalierenden Effekt der Bodycam führt. Aber man sieht schon, die Bodycam ist ein komplexes Thema an sich. Es ist nicht so einfach. Und vor diesem Hintergrund, auch dieser Studie, finde ich es eigentlich schon irgendwie auch sinnvoll und logisch zu sagen, dass es im Ermessensspielraum liegt.
Das immer vor dem Hintergrund,
dass man eben die Bodycam zum Zwecke der Deeskalation haben will.
Jetzt fügt die schwarz-grüne Landesregierung dem Komplexitätslevel des Themas Bodycam noch eine weitere Ebene hinzu. Im Zukunftsvertrag steht, im polizeilichen Alltag werden wir zur Steigerung der deeskalierenden Wirkung die Anwendung des Distanz-Elektro-Impulsgeräts, ich übersetze es mal, es ist ein Taser, mit der Aufnahme der Einsatzsituation durch eine mitgeführte Bodycam koppeln. Also, wenn ich das richtig verstehe, heißt das, wenn ein Polizist den Taser zieht oder eine Polizistin, dann wird auch die Bodycam angeschaltet automatisch. Wann ist es denn soweit, dass das kommt?
Genau, das ist noch nicht umgesetzt. Das ist eine feste Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag. Wir haben uns ja darauf verständigt, dass wir den Taser erstmal beibehalten wollen. Es werden aber keine neuen Geräte angeschafft, sondern die Geräte, die es jetzt gibt im Land, die werden weiter benutzt und evaluiert. Und zwar unabhängig und wissenschaftlich. Und wir haben dann überlegt, auch der Taser, auch wenn das vielleicht jetzt komisch klingt, auch im Zusammenhang mit Dortmund, aber auch der Taser wird ja in der innenpolitischen Debatte auch als ein Mittel der Deeskalation diskutiert. Also es gibt Berichte von Polizeibeamten, die sagen, wenn wir ankündigen, wir schalten den Taser ein, dass ganz viele Leute dann zurückschrecken, was ich auch verstehen kann. Insofern, wenn man sozusagen das als Argumentation nimmt, dann ist es eben genauso ein Mittel der Deeskalation, ähnlich wie die Bodycam. Und dann ist es ja nur sinnvoll, beide Mittel auch miteinander zu verknüpfen. Und es hat natürlich auch einen sehr positiven Nebeneffekt, dass wenn wir den Taser wissenschaftlich evaluieren lassen wollen, man dafür sorgen kann, dass diese Videoaufzeichnungen auch für die Evaluation mit ausgewertet werden können. Einfach um nochmal einen besseren Eindruck davon zu bekommen, bringt der Taser jetzt was oder eben nicht? In welchen Einsatzsituationen ist der überhaupt anwendbar oder auch nicht? Führt er zu so einer Art von Deeskalation aufgrund der Androhung oder nicht? Das sind alles ja so Fragen, die sich stellen und die man, je mehr man sozusagen noch mitnimmt von dem Einsatz, man dann halt auch mehr auswerten kann. So. Und deshalb finde ich das eigentlich total sinnvoll. Es ist noch nicht umgesetzt, weil auch hier, und da kommen wir wieder dazu, Polizeirecht ist halt immer auch ein bisschen kompliziert, weil es geht um Grundrechtseingriffe in die Grundrechte von Bürgerinnen und Bürgern. Das muss immer gut abgewogen werden. Und auch da stellt sich dann halt wieder die Frage, also rein rechtlich kann man das automatisiert koppeln, weil dann hätten wir zum Beispiel den Einsatz, sagen wir jetzt mal, in einer Wohnung, wo wir wieder beim Kernbereich der privaten Lebensgestaltung sind, hätten wir dabei. Und dann hätten wir da auch die Aufzeichnung, die wir eigentlich nicht unbedingt haben, also die wir eigentlich nicht haben wollen in der Wohnung. So, und deshalb muss man es einfach besprechen. Aber es gibt die feste Vereinbarung, das zu tun. Und da stehen wir Grüne dahinter und auch der Innenminister steht dahinter. Wir müssen jetzt einfach eine Lösung finden, wie genau wir das machen. Und dann wird das auch kommen.
Mhm. In dem Moment, wo ein Polizeieinsatz in meiner Wohnung stattfindet und ich mich in einer Art und Weise verhalte, die Polizeibeamtinnen und Beamten dazu bringt, den Taser zu zücken oder vielleicht sogar noch weitere Mittel einzusetzen, habe ich dann nicht eigentlich das Recht auf meine Privatsphäre ein Stück weit einfach auch verwirkt?
Genau, habe ich auch. Die Polizei darf die Wohnung ja auch betreten. Das ist ja völlig klar. Also es ist ja nicht so, dass ich in meiner Wohnung tun und lassen kann, was ich möchte.
Aber filmen darf sie da nicht. Soll sie nicht dürfen.
Das ist einfach schwieriger, weil wir da diese Aufzeichnung haben. Ne? Das ist einfach, die Wohnung ist durch die Verfassung einfach sehr stark geschützt. Deshalb haben wir uns damals da viele Gedanken drüber gemacht, als wir das Gesetz 2016 gemacht haben. Das ist einfach ein bisschen schwieriger. Aber natürlich darf, wenn es Gewalt gibt in einer Wohnung, bei häuslicher Gewalt oder wenn Kinder betroffen sind oder generell, wenn es einfach Straftaten in einer Wohnung stattfinden, selbstverständlich darf die Polizei dann auch diese Wohnung betreten.
Ja, ja, klar, das ist ja nicht die Frage. Die Frage ist ja tatsächlich auch, darf sie da filmen? Und ich verstehe Sie so, dass Ihr Vorbehalt da jetzt nicht grundsätzlicher Natur ist, sondern dass Sie sagen, es wäre rechtlich sehr schwierig, weil es mit der Verfassung nicht vereinbar ist.
Richtig, das ist Artikel 13 Grundgesetz und das müssen wir natürlich beachten.
Ja. Jetzt ist es, letzter Aspekt, nicht so, dass diese Aufnahmen direkt ins Internet gestellt werden, die mit Bodycams entstehen, sondern die liegen auf einem Server und werden mutmaßlich ja nur dann herangezogen, wenn sie zum Beispiel zur Beweissicherung notwendig sind. Woher kommen dann diese Bedenken, wenn diese Aufnahmen eigentlich nur für 14 Tage, wenn ich das richtig weiß, auf einem Server liegen und dann ja sowieso automatisch gelöscht werden?
Genau, das ist richtig. Es sind 14 Tage und es ist auch so, dass sie wirklich sicher liegen und eigentlich auch nicht gehackt werden sollten. Genau, es gibt zwei Gründe, wann diese Videoaufnahmen gespeichert werden dürfen. Das ist halt einmal, wenn sie gebraucht werden für strafrechtliche Ermittlungen, also wenn Straftaten mitgezeichnet werden, oder wenn innerhalb dieser 14 Tage jemand, der betroffen ist von der Aufnahme, Einsichtnahmerechte geltend macht und selber sich einen Anwalt nimmt und rechtlich dagegen vorgeht. Das ist ja, gibt's ja auch die Möglichkeit. So, genau. Aber es geht schon um die Aufzeichnung an sich. Also der Staat darf nicht einfach so sehr in Grundrechte eingreifen, dass er einfach mitfilmen darf.
Bodycams, ein komplexes Thema. Wir haben dazu gesprochen mit Verena Schäffer, Fraktionschefin der Grünen und Innenpolitik-Expertin. Herzlichen Dank.
Tipp der Woche.
Unser Tipp der Woche war auch gleichzeitig einer der meistgeklicktsten Artikel.
Ich habe ihn auch gelesen. Hab
ihn online. Du hast ihn auch gelesen. Natürlich. Ich habe ihn auch gelesen. Ich habe auch direkt geklickt. Ich glaube, er war gerade eine Minute online. Da habe ich schon drauf geklickt. Ja. Und es lag nur an dieser Überschrift.
Ja, es lag nur an dieser Überschrift, ne? Seien wir ehrlich. Und ich meine, man muss auch sagen, ich habe auch gelesen und gedacht, was denkst du eigentlich, was jetzt passiert? Glaubst du wirklich, dass du jetzt in dieser Sekunde etwas präsentiert bekommst, was die Lösung all deiner Gewichtsprobleme ist und worauf richtig vorher noch nie jemand gekommen ist? Oder wird es doch wieder darauf hinauslaufen, dass du leider doch aufhören musst, Schokolade zu essen?
Also die Überschrift lautet: Anleitung für den Alltag, so verlieren Sie Gewicht ohne Sport. So,
das sagt das schon sehr viel über völlig uns aus.
Das reicht, genau. Und ich fasse es kurz zusammen und ihr werdet alle überrascht sein, wenn ich euch die Quintessenz dieses Artikels sage. Man braucht, um abzunehmen ohne Sport, Wasser, Obst, Gemüse und Vollkornprodukte. Mhm. Und man sollte tunlichst vermeiden Süßigkeiten, weißes Mehl, Wein, Limo, Süßstoff. Bier darf man wohl. Also es stand zumindest nicht offensichtlich drin, dass man es nicht trinken soll. Was bleibt, ist also die Erkenntnis, abnehmen ohne Sport es gibt nicht das Geheimrezept, was noch keiner kennt, sondern es ist das Geheimnis, was jeder kennt. Also gesunde Ernährung und die ganzen ungesunden Sachen weglassen. Bei unserem nächsten Thema ist das so eine Sache, weil wenn man bei Netflix mal hängen bleibt, dann mache ich das ja selten mit Kohlrabi-Streifen. Sondern wenn, dann mache ich das mit Chips, Erdnüsse, Flips, Erdnüsse. Schokolade, Gummibärchen, Salzstangen.
Du hast so eine Auswahl
Pralinen.
Da. Pralinen.
Kekse, ich bin ja ein Keks-Junkie.
Ein Keks-Junkie, das wusste ich nicht.
Ja.
Cool.
Das kommt.
25 Jahre Netflix. Philipp Holstein ist im Aufwacher-Wochenrückblick. Hallo Philipp.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wichtigste Frage als erstes: Mit wem teilst du deinen Netflix-Account?
Das verrate ich nicht.
Das ist eine sehr intime Frage, Michael, wenn ich das mal sagen darf.
Ja, aber das ist ja. Gehört ja irgendwie zu Netflix ja dazu. Aber wir wollen ja über die Inhalte von Netflix reden. Du hast die Top 25 deiner Lieblings-Netflix-Produktionen rausgesucht. Und bevor ich sie kannte, dachte ich, da werde ich wahrscheinlich nichts von kennen. Aber ich war total überrascht. Ich kannte fast alles. Und Platz 1 überraschte mich am allermeisten. Die aus deiner Sicht beste Netflix-Produktion.
Sex Education. Ja, die ist toll. Also ich mag ja ohnehin Coming-of-Age-Geschichten und an dieser Reihe mag ich so gerne die Atmosphäre, dass man nicht so genau weiß, wo man eigentlich ist. Das wurde ja in Wales gedreht und ist eine britische Sendung, aber das könnte auch in Amerika spielen, das könnte auch in den 80er Jahren spielen, wenn man denn keine Smartphones sehen würde. Aber das hat so etwas Zeitloses. Und es geht darin ja um Otis Milburn, der der Sohn einer bekannten Sexualtherapeutin ist. Und seine Mutter arbeitet praktischerweise von zu Hause und dann lauscht er sich deren Wissen immer ab und verkauft das auf dem Schulhof an seine hadernden Mitschüler. Und natürlich profitiert er auch davon. Und ja, so entspannt sich eine sehr schöne erste Staffel und auch noch eine gute zweite Staffel. Es ist aber grundsätzlich die Frage, ob man bei manchen Serien wirklich eine Fortsetzung braucht, also eine zweite oder dritte Staffel. Bei dieser ist es vielleicht so, dass man eigentlich nur die erste Staffel braucht.
Aber da sind wir ja schon mitten dabei, wie Netflix eigentlich alles verändert hat. Alles ist in einer Serienlogik. Alles geht immer weiter eigentlich. Fast alles.
Ja, genau. Manchmal ist es too much, ne? Dann, wie ich schon sagte, also da reicht dann eine erste Staffel. Und manchmal sieht man auch einfach das Strickthema, ne? Das Strickmuster, wo die Algorithmen dann ausgewertet wurden. Ich finde zum Beispiel bei das Damen-Gambit, was auf der Liste ja auch vorkommt, es ist dann total faszinierend zu sehen, wie man anderen Menschen beim Schachspielen zusieht. Also etwas als Zuschauer ja doch sehr langweiliges, aber die kriegen es irgendwie hin, das zu schaffen. Und ich frage mich bei manchen Serien, ob sie nicht bessere Zeitschriften sind, ob, wenn man sie gesehen hat, sie dann nicht uninteressant werden. Das habe ich mich zum Beispiel bei Emily in Paris gefragt. Über die Serie war ich sehr dankbar am ersten Lockdown, weil sie so ein bisschen Weltheitigkeit hatte und das Reisefieber gekühlt hat. Also sie hat von Paris erzählt, auf so eine ganz oberflächliche Art, die aber ganz passend kam in der Zeit. Aber ich weiß gar nicht, wie es ist, wenn man es vielleicht in ein paar Jahren nochmal sieht. Wahrscheinlich findet man es dann einfach doof. Genauso wie Bridgerton, glaube ich, auch.
So eine der bekanntesten Serien, mit dem bei Netflix alles angefangen hat, also ich glaube, das war auch meine erste Serie, die ich geguckt habe, war House of Cards. Inzwischen durch die ganzen Nebenkriegsschauplätze, die rund um die den Hauptdarsteller passiert sind, sehr in den Hintergrund geraten. Was war denn mit der Serie? Hat die dich auch fasziniert, so wie mich?
Genau, die hat mich auch sehr fasziniert. Ich fand ganz bemerkenswert die schauspielerische Leistung, vor allem in Carrie Underwood und wie kühl das geschildert wurde, dieses Politdrama. Und natürlich hat dann haben dann die Vorwürfe gegen Kevin Spacey einen Schatten auf diese Produktion geworfen. Ne? Aber eine andere Produktion, über die selten geredet wird und wenn man mit Menschen über Serien spricht, kennen viele sie nicht und das ist schade. Und deshalb würde ich gerne ein bisschen Werbung für sie machen, weil sie so toll ist. Und ich führe sie auch auf Platz 2, ist Bloodline. Eine Serie, die schon ein bisschen älter ist und in den Florida Keys spielt. Und die ist so gut gemacht, dass man wirklich zu schwitzen anfängt, weil es da immer so schwül ist und so heiß. Und eine der Hauptfiguren hat auch immer so einen Film auf der Haut und glänzt so ein bisschen und so eine dunkle Achseln. Das Hemd wird immer dunkel vom Schweiß.
Ich lach gerade so ein bisschen, weil es mir heute den ganzen Tag schon so geht in Düsseldorf.
Ja, genau.
Es ist so schwül.
Und das Wasser ist so blau und das Licht so hell. Und dann kommt ein Problem nach dem anderen. Es geht da um eine Familie, die ein Hotel besitzt in den Florida Keys schon seit fast 50 Jahren. Und dann gibt es eine Familienfeier und da kommt auch das schwarze Schaf der Familie, der Sohn Danny. Es sind tolle Hauptdarsteller dabei. Ich glaube, Sam Shepard hat da seine letzte Rolle gehabt. Sissy Spacek ist dabei, Ben Mendelsohn. Also tolle Darsteller und man kann einfach gar nicht aufhören. Man muss dann weitermachen und am Ende der einen Folge direkt in die nächste switchen.
Mir ist ehrlich gesagt aufgefallen, dass bei den meisten Sachen auf Netflix, die sehr beliebt und bekannt waren und auch die mir am besten gefallen haben, dass die eigentlich gar nicht wirklich irgendwas mit meinem Leben zu tun haben.
Ja, das ist eine gute These. Also ich finde in der letzten Zeit vor allen Dingen die dokumentaristischen Sachen bei Netflix viel interessanter. Und da mag ich es eigentlich, wenn die etwas Eskapistisches haben, wenn die mich also aus meinem Alltag rausführen. Ich habe eine Sendung empfohlen, die spektakulärsten Häuser der Welt. Eine britische Sendung ist das, wo eine Schauspielerin und ein Architekt zusammen losfahren durch die Welt und sich diese spektakulären Häuser ansehen. Und die tun genau das, was man da auch gerne täte. Die übernachten dann nämlich, probieren mal die Betten aus oder den Pool und so. Und das ist sehr lustig. Und man kommt rum mit denen und die beiden passen eigentlich gar nicht zusammen, weil er so ein sehr sachlicher Mensch ist. Er holt immer sein Notizbuch raus und macht Grundrisse und erklärt den Zuschauern und Zuschauerinnen, wie das Haus gebaut ist und wie es designt ist. Und sie lässt sich einfach in den Pool fallen, taucht auf einmal im Badeanzug auf oder liegt schon im Bett und schwärmt vor allen Dingen von den Häusern und stellt sich vor, wie es so wäre, wenn man es besitzen würde. Und die Serie mag ich sehr, eben weil sie mich rausholt, ne, aus meiner Wohnung in der Hitze in Düsseldorf.
Was fehlt dir? Was müsste Netflix jetzt machen? Also 25. Geburtstag, wo muss die Reise hingehen? Ich meine, Netflix muss ja auch gucken, dass alle bei der Stange bleiben. Das ist zuletzt ein bisschen abgeflacht. Was würdest du dir wünschen?
Genau, es gibt ja zuletzt mehr als 221 Millionen Abonnenten, glaube ich. Und es sollen an die 100 Millionen Abonnenten gekoppelt sein, die das Ganze mitbenutzen, ohne dass Netflix davon etwas hat. Dagegen wollen die wohl vorgehen. Es wird ja auch diskutiert, ob man künftig Werbung reinschaltet. Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen drüber. Ich mag Netflix nicht mehr so gerne. Ich mag lieber Disney Plus. Ich mag Wow lieber, also das, was bis vor kurzem noch Sky war. Und auch vor allem Mubi, diesen Autorendienst-Streaming-Plattform, die jeden Tag einen neuen Film anbieten. Das ist mir inzwischen lieber. Und bei Netflix merkt man so ein bisschen das Strickmuster. Es ist wie bei einem Interpreten, den man bei der ersten Platte vielleicht sehr mochte, der sich aber bis zur vierten, fünften Platte nicht verändert hat und jetzt mag man es einfach nicht mehr so, weil es ein bisschen aus der Zeit gefallen ist und weil man es über hat.
Also das Geburtstagslied, was du Netflix singst, ist Come on Baby, Light My Fire.
Ja.
Vielen Dank, Philipp Holstein.
Vielen Dank.
Was geht?
Ja, Wochenende. Was machst du am Wochenende? Hast du was vor?
Ja, ich weiß ja, was du machst. Es ist vollkommen irrelevant, was ich mache. Nein, es ist nicht irrelevant, was ich mache. Ich gehe morgen am Samstag um 11 Uhr zum Campfire Festival auf dem Platz des Landtags in Düsseldorf, wo wir eine tolle Episode unseres Startup-Podcasts Gründerzeit vor Publikum aufzeichnen mit einem Supergast, der Erfinder und Entwickler und Gründer ist und der sich Gedanken dazu gemacht hat, wieso eigentlich gute Ideen es so schwer haben, sich in der Gesellschaft durchzusetzen. Das finde ich ein hochgradig faszinierendes Thema, weil es gibt super viele gute Ideen und tolle Produkte, von denen kein Mensch was weiß, die aber unseren Alltag eigentlich erleichtern könnten. Aber es ist total schwierig, das dazu zu bringen, dass alle die auch so, ne, dass alle die kennen und alle die benutzen. Stichwort Netflix, das hat irgendwie geklappt, aber es ist gar nicht so einfach, Innovationen, dass sie sich durchsetzt. Und darüber reden wir morgen beim Campfire. Aber egal, Michael, dein Wochenende wird wesentlich interessanter als meins.
Ich gehe da gar nicht hin.
Ich nicht? Nein. Gehst du da gar nicht hin? Ich dachte, du bist so ein Schützenfest-Fan.
Ja, mein Schützenfest kommt erst nächste Woche. Deshalb halte ich mich in diesem Wochenende immer ganz gut raus. Aber es ist Schützenfest in Neuss und das ist ja eigentlich für einen Rheinländer, so wie mich, ist das ein Pflichttermin. Es ist das größte Schützenfest am Rhein. Es ist kleiner als Hannover, muss man immer sagen, weil viele haben immer gesagt, Neuss ist das größte der Welt, das größte Bürgerschützenfest der Welt. Das ist nicht ganz richtig, aber es gibt natürlich einen so über 70 Ecken, wie man dann doch einen Rekord aufgestellt hat. Es ist das größte Schützenfest der Welt, das von einem einzigen Verein organisiert wird und bei dem keine Gastzüge dabei sind.
Okay, das sind viele Wenn und Abers, aber Sehr beeindruckend. Und im schönen Neuss.
Was du unbedingt gucken solltest, du bist ja nicht so der Schützenfan eigentlich, aber das solltest du mal machen. Geh mal Sonntagvormittag nach Neuss und guck dir die Königsparade an. Die wurde mal eine Zeit lang auch im Fernsehen gezeigt. Das ist tatsächlich ein Ereignis. Also alle in Uniform, alle schick. Wenn es nicht regnet, ist es wirklich super. Dazu gibt es eine tolle Kirmes. Die ist ein bisschen kleiner als die in Düsseldorf, aber auch nicht wirklich viel. Und es reicht dicke und es macht Spaß. Und aber Schützenfest eben. Wer also Schützen mag, der muss unbedingt nach Neuss an diesem Wochenende.
Ja, und natürlich kommt so ein Schützenfest nicht ohne Royalität aus. Es gibt natürlich ein Schützenkönigspaar und unser stellvertretender Chefredakteur der Rheinischen Post, Horst Thoren, der hat die beiden getroffen und erzählt uns jetzt mal, wie nervös die beiden sind.
Jetzt ist das Schützenfest wegen der Pandemie zweimal ausgefallen. Da war seine Majestät doch sicher traurig. Und jetzt große Freude. Worauf freuen Sie sich am meisten an diesem Wochenende in Neuss?
Ja, das ist relativ einfach. Wir fangen ganz am Anfang an, wenn der Samstag da ist und nach dem Totengedenken die Tamburchors gleichzeitig Freut euch des Lebens anschlagen. Und dann ist die Freude ja da und wir freuen uns des Lebens. Und das ist Gänsehaut-Feeling pur. Und wer das noch nicht erlebt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, der soll Samstag um 17 Uhr auf dem Markt sein und das einfach mal mitnehmen. Auch ihm wird es unter die Haut gehen oder dieser Person wird es unter die Haut gehen.
Die Männer singen Freut euch des Lebens. Die Königin singt wahrscheinlich Ich freue mich über ein neues Kleid. Dürfen wir erfahren, wie das Kleid aussehen wird?
Da das Kleid noch nicht fertig ist, wenn ich Ihnen jetzt auch nicht erzählen, wie das Kleid aussieht. Es ist in Arbeit. Ich brauche ja 3 neue Kleider. Und von daher sieht es gut aus. Und von daher denke ich mir, es wird fertig werden und es wird auch mein Kleid werden.
Dann geben Sie uns doch einen kleinen Tipp. In welche Stilrichtung geht denn Ihr Modeverständnis?
Jetzt nicht so sehr verspielt. Da können Sie von ausgehen.
Also keine Puffärmchen?
Nein, keine Puffärmchen und auch keine Ballons und keine riesengroßen Blumen.
Also eher Jackie Kennedy?
Ja, sowas in der Richtung.
Worauf freuen Sie sich denn, Frau Königin, besonders? Ist das dieser große Balkon, man guckt runter, hat einen wunderbaren Hut, über den haben wir noch nicht gesprochen, und schaut auf 7.700, wenn die Zahl stimmt, Schützen, die ja auch winken, wenn Sie die Königin sehen?
Ich habe schon mal gesagt, ich habe, glaube ich, nicht nur ein so ein Highlight. Mein klar ist die Parade so das Sahnetüpfelchen obendrauf, aber ich sehe Schützenfest als so kleine, ich habe schon mal gesagt, so eine Perlenkette, die aneinander hängen. Es greift das eine in das andere. Und von daher wird die Euphorie und die Vorfreude einmal immer mehr. Und endet, sage ich jetzt mal, nicht endet, aber es ist natürlich ein großer Dings wie Parade, ein großes Highlight.
Jetzt weiß man, so Schützenfesttage sind verdammt anstrengend. Ich drücke es mal umgangssprachlich aus. Da müssen Sie 2,5 Stunden stehen auf dem Markt. Da wird man den ganzen Tag von hier nach da gefahren, geschoben, begleitet. Wie macht man sich eigentlich fit für eine solche Sonderanstrengung?
Ja, vielleicht habe ich das Glück, dass ich eine Grundfitness vorhanden habe. Und ich bin ja auch Sportler und habe dadurch vielleicht auch das ein oder andere Glück gehabt, um mich fit halten zu können. Und ansonsten mit der Freude läuft es von ganz alleine. Und wenn dann die Tage vorbei sind, dann hat man ja vielleicht Zeit auch zu regenerieren. Und das ist ja dann auch schön.
Jetzt sind wir vor dem Schützenfest, aber am Dienstag Piff Paff, der Wurm oder Raff, wird ja schon der Nachfolger, der Thronfolger ermittelt. Was nehmen Sie mit aus dieser Zeit an besonderer Erinnerung, an besonderem Gefühl? Was ist für Sie das Wichtigste aus der Königszeit?
Das Wichtigste aus der Königszeit ist für mich die Freude, den Menschen geschenkt zu haben und die Freude, die ich selber erleben durfte. Die Art, wie die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neuss ihren Schützenkönig tragen und ertragen, ist unglaublich. Und es ist, wenn dann Dienstag, der 30., so gegen 18.15 Uhr beginnt ja das Königsschießen. Und ich sage jetzt mal 18.30 Uhr, 18.45 Uhr steht der neue König fest. Dann muss man sich zurücknehmen und dann ist der neue König da. Und der König ist König und er muss dann sein Jahr erleben und leben. Und dann muss man sich ganz stark zurückziehen, weil dann ist der alte König tot. Ich ziehe mich ja dann auch um. Direkt, wenn ich im Zelt bin, ziehe ich mich um, ziehe wieder meine normale Schützenuniform ein. Und dann bin ich wieder der Schütze Kurt und nicht mehr Majestät Kurt der Erste.
einen Tipp der Königin. Was darf man an diesem Wochenende in Neuss nicht verpassen?
Ui, das ist jetzt aber schwierig. Eigentlich darf man alles nicht verpassen. Also von daher, wo soll ich jetzt anfangen? Es gibt Leute, die gehen gerne auf den Kirmesplatz. Es gibt Leute, die gucken sich gerne die Umzüge an. Es gibt Leute, die sitzen gerne auf den Tribünen. Also von daher sollte man eigentlich, wenn man es sich darauf einlässt, einfach alles mal miterleben.
Und welchen Tipp gibt der König?
Ja, mitfeiern. Einfach mitfeiern. Sich in das Getümmel werfen und mitsaugen, was man mitsaugen kann. Das ist unglaublich und eine Freude. Das macht einfach Spaß.
Haben Sie für diese Tage ein Leitwort, einen Leitgedanken?
Ja, Sie kennen ja, wo ich mich besonders für einsetze. Respekt gegenüber Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten. Das liegt mir sehr am Herzen. Und da sind wir als Gesellschaft gefordert, weil es kann nicht angehen, dass die Menschen, die anderen eigentlich nur helfen wollen, attackiert oder beleidigt werden. Da müssen wir als Gesellschaft gegensteuern. Das ist mir ein ganz großes
Anliegen. Also Schützenfest in Neuss heißt für den König Freude, aber auch Verantwortung. Gesellschaftliche Aufgabe, also auch miteinander mit allen, die hilfreich sind in dieser Gesellschaft. Vielen Dank.
Gerne, vielen Dank.
Und dann bleibt uns noch der Blick aufs Wetter. Helene, wie wird's denn?
Tja, es wird ehrlich gesagt ein bisschen kühler, glücklicherweise, als es war. 25 Grad, so eine Mischung aus Sonne und Wolken. Also das kann man ganz gut aushalten. Am Samstag, am Sonntag 24 Grad. Das ist also echt okay und eine schöne Abkühlung. Und ja, kann man mal gespannt sein, wie es weitergeht in der Woche. Aber so mega warm bleibt es, wird es dann erstmal nicht wieder.
Das klingt nach einem sehr entspannten Wochenende. Egal, ob ihr Schützenfest feiert, zum Campfire Festival geht oder über die WM in Katar nachdenkt oder Netflix guckt. Wir wünschen euch ein ganz, ganz tolles Wochenende und hören uns nächste Woche wieder. Ich bin Michael Höhing.
So ist das. Ich bin Helene Pawlitzki. Habt ein schönes Wochenende. Tschüss.
Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de
Who do you think is your favorite princess?
Ich bin Miriam Dabutwandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.